Lektion Nummer 5, 2. Könige. Hier kann jeder das Datum draufschreiben. Heute ist der 5. Oktober 2017. Lass uns zusammen diesen Vers 2. Könige 10, 10 lesen. Ja, 2. Könige 10, 10, der Vers. So erkennt nun, dass kein Wort des Herrn auf die Erde gefallen ist, dass der Herr gegen das Haus Ahabs geredet hat, sondern der Herr hat getan, was er durch seinen Knecht Elia geredet hat. 2. Könige 10, 10. Eine Kleinigkeit fällt mir hier auf, dass wir im letzten Jahr, im ersten Jahr der Jüngerschaft, immer unter diesem Vers zwei Worte hatten. Auswendig lernen. Und warum habe ich jetzt diese Worte nicht mehr? Weil jetzt nehme ich immer ein Vers, das so dieses Buch zusammenfasst. Und dann sind diese Verse oft auch nicht so auswendig lernen würdig. Die sind mehr, dass wir den Kern dieses Buches in einen Vers zusammenfassen. Darum habe ich das jetzt nicht gemacht, auswendig lernen. Okay, auf der nächsten Seite Einleitung. 2. Könige ist die Folge von 1. Könige. Habe ich schon letztes Mal erwähnt, das mit der Reihenfolge war bis jetzt immer gegeben, später aber nicht gleich. Ich denke, schon in der nächsten Lektion werden wir 1. Chronik, und 1. Chronik geht dann wieder zurück in der Zeit. Bis jetzt war immer die Reihenfolge. Das heißt, bis 2. Könige, von 1. Mose bis 2. Könige ist quasi eine chronologische Reihenfolge. Aber wichtig ist trotzdem, das zu erwähnen, in der hebräischen Bibel bilden sie zusammen ein Buch. Warum haben wir hier immer 1. Samuel, 2. Samuel, 1. Könige, 2. Könige? Weil als man die Bibel auf Griechisch übersetzte oder das Alte Testament auf Griechisch übersetzte, dann wurden die in Rollen, Papyrusrollen übersetzt, und diese Rollen, die hatten eine maximale Dicke. Ja, könnt ihr euch selber vorstellen, wenn man jetzt so einen Papyrus einrollt, dann wird es dick. Und ab einem bestimmten Punkt ist es dann zu dick. Und das heißt, die mussten diese Bücher dann teilen, damit es dann handlich war. Darum war es immer so, 1. König, 1. Samuel, 2. König etc. Ab 1. Könige 12 gehen die Königreiche von Israel und Juda getrennte Wege. 2. Könige erzählt eine Zeitspanne von über drei traurige Jahrhunderte. Ja, ihr merkt schon, jedes Buch, was wir in der letzten Zeit studiert haben, geht über ja ungefähr 200 oder 300 Jahre. Und hier auch 2. Könige auch über 300 Jahre. 300 traurige Zeit. Wo zuerst Israel von Assyrien in 721 vor Christus und später Juda von Babylon in 586 vor Christus unterworfen und verschleppt werden. Ein ganz trauriges Buch. Zwei Länder wurden unterworfen und verschleppt. Und im Laufe des Buches wird auch klar, warum es so kommen musste. Sehr wichtig. Wir werden das nachdenken, das studieren. Warum wurden die Länder verschleppt? Nicht, weil Assyrien so stark war. Nein. Nicht, weil Babylon so stark war. Nein. Es gab andere Gründe. Wir haben gesehen, Israel hat immer die Kriege gewonnen oder verloren. Nicht, weil sie stark waren oder die anderen stark waren, sondern ob sie gehorsam waren oder nicht. Etwas mehr als 200 Jahre nach der Teilung der israelische nördliche Reich wurde Israel eingenommen. 2. Könige 17 erklärt die Gründe. Könnt ihr zu Hause lesen. 2. Könige Kapitel 17. Warum? Etwas mehr als 200 Jahre nach der Teilung. Haben wir letztes Mal gesehen. Die Teilung, 1. Könige. Da gab es die Teilung. Und hier in 2. Könige lesen wir ein bisschen von Israel, das ist das nördliche Land, und von Juda, das südliche Land. Hier sind hier parallel, die gehen hier parallel, die zwei Geschichten gehen parallel. Und alle Könige dieses Reiches waren rebellisch gegen Gott. Ganz klar, alle waren rebellisch gegen Gott. Und einige sogar sehr aktiv Götzen dienen. Die Spannungen zwischen den Königen aus Juda und Israel wurde auch zu einem geistlichen Konflikt, weil wir wissen, dass der salomonische Tempel in Jerusalem gebaut war. Und viele Leute aus Israel, das heißt aus dem nördlichen Teil, waren auch gläubig in Jahwe oder Jehova, waren gläubig und wollten anbeten im Tempel und haben dann gepilgert nach Jerusalem. Und das war nicht ungefährlich für Israel, weil dann die Leute gestimmt wurden positiv auf Juda. Ne? Das heißt, die Leute haben sich gefragt, ja, warum könnte jetzt Israel nicht wieder vereint werden mit Juda und so weiter, ne? Da doch dort der Tempel. Dann musste der israelische König etwas dagegen unternehmen und hat dann die samaritische Religion gegründet und auch oft den Götzendienst gefördert, damit die Leute nicht nach Jerusalem pilgern. Und vielleicht ist auch da einer der Gründe, warum alle Könige Israels ungläubig, rebellisch und einige sogar aktiv im Götzendienst waren. Leider war Juda nicht viel besser und nur wenige Könige waren gut. Zum Beispiel Hiskia. Hiskia und einige wenige andere haben den Zorn Gottes um 135 Jahre verschoben. Wenn Hiskia und sein Enkelsohn nicht gläubig gewesen wäre, wäre Juda auch zur gleichen Zeit eingenommen, weil der assyrische König hat versucht, Juda einzunehmen zur gleichen Zeit, aber hat es nicht geschafft, weil Hiskia gläubig war. Werden wir gleich sehen. Zusammenfassung. Kapitel 1 und 2. Elia übergibt sein Amt an Elisa. Sehr bekannte Geschichte, wo Elia in einen Wirbel zum Himmel entrückt wurde und ein feudiger Wagen Elia und Elisa getrennt hat. Kapitel 3 bis 13, Elisa prophezeit vor einige Könige. Sehr interessanten Geschichten. Habe ich in meiner Jugend sehr gemocht von Elisa, weil er hat viele Wunder gemacht. Durch ihn hat Gott viele Wunder gemacht. Kapitel 14 bis 17, wichtige Ereignisse in beiden Reichen von vor Israels Fall. Hier gehen die Geschichten parallel. Es wird immer ein bisschen erzählt über einen König aus Süden und dann ein bisschen über einen König aus dem Norden, dann wieder von Süden, ein bisschen von Norden und so weiter. Hin und her, wird immer hin und her gesprungen. Und Kapitel 18 bis 24, Juda bis zum Fall Jerusalems. Das heißt, hier geht es weiter nur mit Juda, weil Israel gefallen war. Nur mit Juda bis zum Jahr 586 vor Christus. Und das kennen wir genau, ganz genau. Die Archäologen haben es ganz genau rausgefunden, in welches Jahr geschehen ist. Dann können wir das ganz genau sagen, 586 vor Christus. Kapitel 24 bis 25, das Leid der Juden unter Angriff Babylonia, wie sie gelitten haben. Okay, das ist die Zusammenfassung, ganz kurz, aber wir können eine gute Ahnung bekommen von das, was da steht. Lass uns mal hier in Sach- und Worterklärungen das Wort Tophet suchen. Isaias, tu das mal bitte hier, Tophet, ne? Ah, Tatjana, hast schon, okay, dann lies mal vor, bitte.
Eine Stätte im Tal Hinnom, außerhalb der Stadt Jerusalem, in der Kinder dem Götzen Moloch im Feuer geopfert wurden. Der treue König Josia wollte diese abschleuchende Kult endgültig abschaffen. Er verunreinigte das Tophet, indem er dort die fortdauernde Verbrennung von Umrat aus der Stadt einrichtete. Auf diese Weise war das Tal Hinnom für die Moloch-Verheeren entweiht, sodass die Kinderopfer dort ein Ende nahmen.
Ja, schaut, ne, das ist ganz wichtig, dass wir das jetzt studiert haben, Tophet. Ganz wichtig, diese Verbrennung von Kindern zum Gott Moloch. Ganz wichtig, dass wir das kennengelernt haben, dass es sowas gab. Und wenn es jetzt zitiert wird in 2. Könige 23,10, und wenn wir erstmal so ein bisschen schnell darüber hüpfen, dann wissen wir gar nicht, was das war, verlieren wir diese wichtige Information und dann verstehen wir auch viel weniger. Darum ist immer wichtig, dass wir hier Sach- und Worterklärungen aufsuchen. Gut, dann Erdkunde. Suche auf der Karte Berg Garizim. Die Samariter bauten dort ein Tempel in den Jahren 423 bis 404 vor Christus. Hast du es schon gefunden, Isaias? Berg Garizim und Tatjana? Mesopotamien oder so. Ja, ja Assyrien. Ja. Hast du es schon gefunden, Isaias?
Ja, E4.
Wie heißt die, oben rechts. Wie heißt die Karte?
Geografie des Landes.
Und in der Nähe von was? In der Nähe von was?
Ebal. Also es ist in auf B4, ganz oben rechts, ein Kästchen.
Welche Karte ist da hier?
Geografie des Landes Israel.
Achso, okay.
Mhm. Gut, ne? Und jetzt völlig woanders, Mesopotamien. Mesopotamien ist ein griechisches Wort, heißt Meso und Potamos, zwischen Flüsse. Und die Flüsse heißen Euphrat und Tigris. Und das liegt am heutigen Irak. Schau mal, das hast du schon gefunden. Mesopotamien. Ja? Muss man nur schauen, wo diese zwei Flüsse fließen und dazwischen ist Mesopotamien. Auf unserer Karte ist es hier markiert in so einer orange Farbe. Der Mittlere Osten heißt diese Karte. Habt ihr es gefunden? Wolfgang und Tatjana, habt ihr Mesopotamien gefunden?
Welche Karte ist denn jetzt gefunden?
Der Mittlere Osten. Die zweite Karte in meiner Bibel, die zweite Karte. Vielleicht ist es in eurer Bibel. Lass mal sehen. Ja, genau. Hast du gefunden?
Ja.
Ne? Weil in dieser Karte, der Mittlere Osten, da gibt es so Mitte rechts so einen orangenfarbigen Bereich. Und das ist Mesopotamien, dieser ganze Bereich. Ne? Orangenfarbiger. Weil da fließen diese zwei Flüsse. Darum heißt es Mesopotamien. Und Assyrien lag am Norden. Norden von Mesopotamien. Es ist einfach wichtig, dass man das allgemein weiß. Assyrien lag so nördlich von Mesopotamien und Babylonien lag dann südlicher, im südlichen Bereich von diesen Mesopotamien.
Kanan schreibt zwei aus.
Isaias hat hier einen Fehler gefunden. Halleluja. Ja, ich sage Halleluja, weil in meinen Büchern findet man öfter Fehler. Wenn man auch einen Fehler in ein anderes Buch findet, dann ist so
es ist nur bei der Karte.
Eine kleine Schadensfreude. Okay. Nächste Überschrift, Assyrien. Assyrien. Die Assyrer waren semitische Stämme, die im nördlichen Gebiet Mesopotamiens siedelten. Sie wurden zu einem Imperium nach dem Fall des akkadischen Großreichs. Sie wurden berühmt als kämpferisch, grausam und unerbittlich. Diese Information ist wichtig, dass wir bestimmte Fakten verstehen. Zum Beispiel, warum Jona nicht nach Ninive gehen wollte. Weil die Assyrer, die waren sehr grausam. Die haben, als sie die Städte eroberten, haben die den Leitern, den Obersten von den Städten, wie man heute sagen würde, Bürgermeister oder so, haben die gefoltert und so weiter, ganz grausam haben die das gemacht. Und vielleicht auch darum sind sie nicht lange bestanden, weil alle Leute hassten. Sie haben sich gehasst gemacht und alle Völker haben versucht, die abzuschaffen. Ja, darum hat, sagen wir, im Gegenteil, zum Beispiel das römische Reich, hat eine völlig andere Politik gehabt, die Leute, die Völker so wenig wie möglich zu quälen oder so. Und darum hat auch das Römische Reich sehr lange bestanden, weil sie eine Politik des Friedens hatten. Nur, dass wir jetzt vergleichen, warum bestimmte Imperien gleich untergegangen sind. Archäologische Funde offenbaren, dass sie gegen Ende des dritten Jahrtausends sich etablierten. Ihr Ruhm ging über die Kampfkünste hinaus, meisterten auch die Baukunst von großen Gebäuden und Städten wie Assur, Ninive und Nimrud. Ja, warum sprechen wir über Assyrien? Weil Assyrien Israel erobert hat. Total wichtig. Assyrien, Israel. Ne? Babylonien, Juda. Assyrien, Israel. Der assyrische König Sargon II., genannt in Jesaja 20,1, nahm Israel ein und deportierte 27.000 Israeliten. Das ist wieder so eine wichtige Information. Und siedelte andere wiederum an ihrer Stelle ein. Das ist eine wichtige Information, weil wir wissen, im Neuen Testament merken wir immer so eine Spannung zwischen den Samaritanern und den Juden. Und diese Spannungen, die entstammt aus dieser Zeit. Das heißt, 700 vor Christus wurde das gemacht, dass die Israeliten 27.000 wurden verschleppt und andere 27.000 Leute von anderen Ländern wurden dahin gebracht. Das war so eine Idee von denen, die haben gedacht, wenn wir die Leute umtauschen, dann ist die Chance von Rebellion viel weniger, weil die Leute dann sich nicht genügend kennen und sich nicht genügend zusammentun, um einen Krieg anzufangen. Das war ihre Idee. Zum Beispiel auch in Brasilien ist sowas Ähnliches passiert. Die Sklaven wurden aus Afrika verschleppt nach Brasilien und aus verschiedenen Teilen Afrikas. Und man hat versucht, sie zu vermischen, dass sie sich nicht untereinander gut verstehen konnten, dass die auch nicht, sich nicht zusammengetan haben, um sich erheben gegen ihre Besitzer, ne? So eine Idee. Wie kann man es schaffen, dass die Leute sich nicht rebellieren? Und darum wurden die Samaritanern vermischt. Das samaritanische Volk ist ein vermischtes Volk. Und das war auch immer so ein wichtiger Punkt seit 1. Mose. Die Nachfahren Abrahams, ne? Eine reine Reihenfolge, eine Reihe, Abstammung. Das war wichtig. Die Frage, wer stammt aus Abraham ab? Ne? Das war also immer eine wichtige Frage. Wer gehört zum Volk Gottes? Weil für uns heißt es, zum Volk Gottes gehören durch den Glauben. Aber für denen hieß es, weil man ein leiblicher Nachfahren Abrahams. Und als hier die Assyrer das gemacht haben, diese 27.000 Israeliter ausgetauscht mit Leuten aus anderen Völkern, haben sie das gebrochen, diese Blutlinie wurde gebrochen. Eine ganz wichtige, eine ganz schlimme quasi Strafe Gottes, dass der nördliche Teil nicht mehr beweisen kann, dass sie Juden sind. Und Gott hat nur erlaubt, dass der südliche Teil nicht vermischt wurde, weil es war verhießen, dass der Messias, der Sohn Gottes, aus diesem Stamm stammen würde. Und darum hat es Gott nicht erlaubt, dass auch der südliche Teil von den Assyrern übernommen wurde, nur von den Babyloniern, 135 Jahre später. Und die Babylonier haben das nicht, diese Vermischung. Gott sei Dank, ne, haben sie das nicht gemacht. Aber jetzt zurück zu den Assyrern. Sein Thronfolger Sanherib, zitiert in 2. Könige 19,16, machte aus Ninive die Hauptstadt und versuchte Juda einzunehmen ohne Erfolg. Und wurde daraufhin von zwei seiner Söhne ermordet. Seht ihr, wenn man das Volk Gottes angreift, dann bleibt es nicht ohne Folgen. Um die Assyrer besser zu verstehen, schlagen wir vor, Bücher zu suchen, zum Beispiel Handbuch zur Bibel oder ein Dokumentarfilm über diese Hochkultur sich anzusehen. Wir haben hier zu Hause ein Handbuch zur Bibel, nur ich habe es heute gesucht und habe es nicht gefunden. Keine Ahnung, wo es geblieben ist, vielleicht in der Abstellkammer, aber wäre wichtig, wenn man sich informiert, was ist ein Handbuch zur Bibel. Tatjana, habt ihr ein Handbuch zur Bibel?
Ich habe ein paar Bücher hier.
Aha, okay. Ne, vielleicht mal ein bisschen schauen, nicht heute, aber ein bisschen schauen, ob da ein Artikel ist über die Assyrer. Ne? Das ist ein ganz wichtiges Thema. Oder vielleicht so, wenn es manchmal in CDF kommt, irgend so eine Reportage oder so eine Nachbildung von dieser Zeit, von den Babyloniern oder von den Assyrern, dass man so ein bisschen eine Ahnung bekommt von der Kultur. Ja, natürlich ist das alles so nachgestellt, aber teilweise entspricht das auch die Tatsachen, so wie die Leute sich gekleidet haben und wie sahen die Soldaten aus und so weiter. Gut, Personen. Zwei wichtige Propheten haben in dieser Zeit gearbeitet, Elisa und Elias. Das heißt Elia, ne? Elia, Elias hat hier die Buchstabe S wegen des Genitiv. Ne? Auf Portugiesisch heißt er Elias, aber auf Deutsch heißt er Elia. Elisa übernimmt Elias Nachfolge. Es werden noch die Propheten Jesaja, 2. Könige 19,2 und Jona, 2. Könige 14,25 erwähnt. Sehr wichtig diese Information, dass auch der Prophet Jona erwähnt wird in 2. Könige. Warum? Es gibt Leute, die behaupten, das Buch Jona ist erfunden, ne? Dass der Jona es nicht wirklich gab. Ne? Es gibt Leute, die sowas behaupten. Und dass wir hier diesen Querverweis haben, ist es ein Beweis, dass es Jona, die Person Jona, tatsächlich gab. Und so auch indirekt, dass das Buch Jona nicht erfunden wurde, nicht ein Roman ist oder sowas ähnliches, sondern ein geschichtliches Buch. Gut, zu Elisa. Elia war bekannt wegen der Wunder, die Gott durch ihn tat. Elisa durfte einen Wunsch äußern vor der Entrückung Elias. Ne? Merkt ihr schon? Wir hatten vor einigen Wochen auch so einen Fall, wo jemand einen Wunsch äußern durfte. Das war Salomo, wo Gott ihm einen Wunsch freigestellt hat. Sehr interessant, ne? Und hier stellt Elia einen Wunsch frei für Elisa. Ne? Aber das war jetzt nicht eine Verheißung wie Gott. Nur Elia hat gesagt, okay, ich werde dir einen Wunsch freigeben, falls du siehst, wie ich entrückt bin. Aber Elia, normalerweise stirbt ein Mensch, indem er, ja, ich sag mal so, tot umfällt oder im Bett legt und dann den Geist aufgibt und einschläft oder so. Ne? Das heißt, Elia wusste nicht genau, ob er entrückt werden würde. Oder er hatte eine Ahnung, dass passieren könnte. Und dann hat er gesagt, okay, wenn du siehst, dass ich entrückt werde, dann hast du einen Wunsch frei. Was wünschst du dir? Und dann hat er sich gewünscht, eine doppelte Portion seiner geistlichen Salbung. Und wie können wir wissen, dass er diese doppelte Portion bekommen hat? Dass ziemlich genau die doppelte Zahl der Wunder spiegelte. Elisa, durch ihn hat Gott ziemlich genau die doppelte Zahl an Wundern getan. Eingeschlossen eins nach seinem Tod. Super, Halleluja, ne? Nach seinem Tod hat er noch ein Wunder gemacht. Jetzt würdest du hier bitte 2. Könige 2,9 bitte lesen, auf Seite 34 oben. Ne?
Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sprach Elia zu Elisa, erbitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Und Elisa sprach, möchte mir doch ein zweifacher Anteil an deinem Geist gegeben werden.
Halleluja, das heißt an der zweifacher Anteil an der Salbung, sage ich mal so. Ne? Gegenwart des Heiligen Geistes, nicht jetzt der menschliche Geist gemeint. Und Elisa, der war treu zu Gott, redete hart gegen die Sünde und auch der Sünde des Königs. Sehr schwere Aufgabe. Die Könige zu jener Zeit hatten Propheten, Hofpropheten. Stell dir das mal vor. Sowas Absurdes. Hofpropheten. Aber zur Zeit gab es sowas. Angestellte Propheten des Königs, die nach Wunsch des Königs prophezeiten. Ist lächerlich, ne? Von unserem Sichtpunkt. Aber die hatten das. Das heißt, die Propheten mussten auf Knopfdruck quasi prophezeien. Das war sehr schlimm. Aber Elisa, der hat immer nur die Wahrheit. Darum wurde er auch ausgegrenzt. Aber manchmal wurde er auch gerufen. Und da hat er dann ganz klar seine Meinung gesagt. Wolfgang, würdest du hier bitte 2. Könige 5, 14 lesen?
Ich gehe hinab und tauchte siebenmal im Jordan und Wort des Mannes Gottes und sein Fleisch wurde wie das Fleisch eines Knaben und er wurde rein.
Halleluja, ne? Hier ist das Thema Naaman, auch ein ganz tolles Thema. Naaman führte das Heer vom König von Syrien, auch Land Aram genannt, die Aramäer, ne? Aramäer. Das ist auch so das Gebiet, wo heute die Kurden sich befinden. Und der Ali, der sagt das auch manchmal, sie stammen ab von den Aramäern. Er war aber ein guter Heerführer. Und er stellt euch das mal vor, weil die kämpften, die Israeliten und die Syrer bekämpften sich. Aber trotzdem war dieser Naaman ein guter Heerführer, ein guter Mensch. Und sein König hätte alles getan, um ihn geheilt zu sehen, weil er hatte diese Krankheit, diese schlimme Krankheit, die man so nennt Lepra. Wie sagt man auf Deutsch? Ich sage jetzt Aussatz, ne? Aussatz, Lepra. Sehr schlimme Krankheit, Hautkrankheit, sehr ekelhaft und so weiter. Und ein kleines Mädchen bezeugte die Kraft des Propheten Elisa und daraufhin sammelte der syrische König seine Diener und große Schätze und schickte Naaman nach Samaria. Isaias, würdest du bitte hier diesen Abschnitt mal laut lesen und
genau. Er war stolz auf sich selbst und stellte sich vor, Elisa würde ihm Ehre erweisen und er als Gegenleistung viel Geld für seine Heilung bezahlen. Es kam anders. Elisa gab Gott allein die Ehre, nicht Naaman und nicht sich selbst. Naaman. Naaman sollte sich im dreckigen Fluss Jordan siebenmal baden, damit es deutlich wurde, die Heilung kommt nicht aus dem Wasser oder aus Elisa, sondern aus Gott.
Ganz wichtige Geschichte. Elisa sagt, Naaman, geh und bade dich in diesem Fluss. Und dann sagt er, in diesem dreckigen Fluss, er hat dieses Wort nicht benutzt, aber er hat gesagt, in Syrien gibt es saubere Flüsse, weil wieso soll ich mich jetzt im Fluss Jordan baden? Ne? Aber genau darum ging es, um zu zeigen, es war nicht das saubere Wasser, das war nicht Elisa, sondern es war Gott. Und das Eintauchen im Wasser war einfach nur ein Glaubenszeichen. Nicht das Wasser hat ihn geheilt, der Glaube. Ja, sehr interessante Geschichte von Naaman. Und verknüpft mit dieser Geschichte von Naaman ist die Geschichte von Gehasi. Ein sehr, muss mir hier die Zähne verknirschen, wenn ich an Gehasi denke, weil er hat was ganz Schlimmes gemacht. Weil Naaman am Ende, nachdem er geheilt wurde, ist er zurück zu Elisa und war sehr froh, sehr dankbar und alles und war überglücklich und hat gesagt, ich werde das jetzt bezahlen, diese Heilung, ne? Als wäre Elisa ein Arzt oder so. Und Elisa hat das nicht angenommen. Warum hat er das nicht angenommen? Weil Gott sollte geehrt werden. Obwohl die Propheten manchmal sogar teilweise gehungert haben oder so. Es war nicht leicht für den, aber er hat es abgelehnt. Und was hat dann Naaman gesagt? Okay, wenn du es ablehnst, das Geld, was werde ich tun? Ich werde diesen Gott anbeten, der mich geheilt hat. Das war das Ziel der Sache. Naaman ist zurück nach Syrien mit dem Gedanken, ich gehe nach Syrien und werde Gott anbeten, als Dankbarkeit, dass er mich geheilt hat. Was tut Gehasi? Gehasi war der Diener, Elisas Diener. Ja? Wie können wir das jetzt bildlich machen? Weil Elisa war der Diener Elias. Versteht ihr? Das ist so quasi wie eine Reihenfolge. Elisa hat Elia gedient. Das heißt, er hat angefangen als sein Helfer. Ne? Elisa hat Elia geholfen. Und dadurch, dass er mit ihm gelebt hat, hat er das auch gelernt. Das Prophezeien oder das Beten, Fasten etc. Das Wort Gottes, ne? Hat er gelernt. Und das Gleiche war auch mit Gehasi. Gehasi war der Diener Elisas. Elisas Diener und hat von Elisa gelernt, die ganzen Sachen, wie man prophezeit, wie man fastet, wie man betet, wie man das Wort Gottes lernt, ne? Versteht und so weiter. Das heißt, er war der Nachfolger Elisas. Wir freuen uns, dass Elia einen Nachfolger hatte. Das war Elisa, total wichtig. Und Elisa würde auch einen Nachfolger haben. Das war Gehasi. Aber der hat alles versaut. Er gab der Versuchung nach, nahm Geld und Kleider. Das heißt, er hat gesehen, dass Naaman so viele Reichtümer mitgebracht hat. Und er hat gedacht, ein bisschen davon muss ich haben. Ist hinterhergerannt und hat gesagt, bitte gib mir 2 Kleider und Silber. Man denkt, ja okay, ein paar Kleider, ein bisschen Silber, was ist schlimm daran? Das Schlimme daran ist, dass dann jetzt Naaman gedacht hat, okay, ich habe jetzt für meine Heilung bezahlt. Jetzt muss ich nicht mehr Gott anbeten. Versteht ihr? Naaman ist vom Glauben abgefallen wegen dieser Geste Gehasis. Das Evangelium, obwohl jetzt zu jener Zeit man die Botschaft Gottes nicht Evangelium nannte, aber der Glaube an Jehova, an Jahwe, hätte sich verbreitet, hätte sich ausgebreitet. Syrien, ne? Ein paar Syrer würden jetzt Jahwe anbeten, aber das ist nicht passiert wegen Gehasi. Das heißt, im Ende der Geschichte, Gehasi wurde krank sein Leben lang. Die Krankheit Naamans ist auf ihn übergegangen. Krank geworden sein Leben lang und hat nicht die Nachfolge Elisa angetreten. Das heißt, Israel war wieder prophetenlos. Schade. Ganz traurige Geschichte. Was heißt das auf uns übertragen? Auf uns übertragen. Naaman steht bildlich für die Ungläubige, die sich bekehren, die frisch Bekehrten, ne? So wie er sich zu Gott bekehrt hat, als Elisa das Geld nicht angenommen hat. Jesus nennt in Lukas 17, Vers 12 bestimmte Leute Kleine. Und diese Kleine sind die frisch Bekehrten. Das heißt Kleine im Glauben. Weil sie sind noch nicht gewachsen im Glauben. Die sind vor kurzem zum Glauben gekommen. Ihr Glauben ist noch klein. Tatjana, würdest du hier bitte Lukas 17, Vers 2 lesen?
Es wäre für ihn besser, wenn ein größer Mühlstein um seine Hals und er ins Meer geworfen, als dass er einem dieser Kleinen einen Anstoß zur Sünde.
Ja, das heißt, die frisch Bekehrten, wenn Leute jetzt frisch Bekehrten irgendeinen Unsinn erzählen oder irgendwas machen, was diese frisch Bekehrten jetzt abschreckt oder sie ausnutzen, ne?
Es gibt auch ein Sprichwort, Kleines straft Gott sofort, größere dauern etwas länger.
Aha. Ja, aber hier werden kleine gemeint, die Leute, die klein im Glauben sind. Leute, die vor kurzem zum Glauben gekommen sind und wo ihr Glaube noch sehr schwach ist, noch sehr schutzbedürftig ist. Weil Menschen, die vor kurzem zum Glauben gekommen sind, sind noch sehr anfällig, um wieder abzufallen vom Glauben. Versteht ihr? Und darum sollen wir sehr aufpassen mit diesen Menschen, die vor kurzem zum Glauben gekommen sind. Um sie herum bleiben, versteht ihr? Wie eine Henne auf die Küken sozusagen im übertragenen Sinn. Sie schützen, ne? Beten für sie, sie besuchen etc., weil sie dann auch leicht wieder abfallen, weil sie noch wenig wissen über den Glauben, weil sie noch wenig Erfahrung haben etc. Darum ist sehr schlimm, wenn wir irgendwas tun, was diese Leute abschreckt von Glauben. Darum hat Jesus das hier gesagt, ne? Wenn jemand einen Anstoß zur Sünde gibt, wenn jemand irgendwas macht, was einen Kleinen im Glauben dann ermutigt, irgendwas Falsches zu machen, zu sündigen oder irgendwas zu machen, was nicht im Sinne Gottes ist und dann vom Glauben abzufallen oder sich abzuwenden oder abzurutschen. Okay, nächste Überschrift, Hiskia. Ja, Israel wurde versklavt. Aber Hiskia regierte 29 Jahre lang und hatte zu der Zeit, wo Israel versklavt wurde, hatte Juda eine Glanzzeit, eine geistliche Erneuerung und Wohlstand. Sehr interessant. Geistliche Erneuerung und materieller Wohlstand. Weil Hiskia nicht nur ein geistlicher Mensch war, aber auch hatte auch gute Leitungsqualitäten. Und der Segen Gottes, ne? Das zusammen macht viel. Gute Leitungsqualitäten, viel Intelligenz und der Segen Gottes. Halleluja, das ist groß. Wer ist als nächstes? Isaias, ne? 2. Könige 20, Vers 6.
Ich will zu deinen Lebenstagen noch 15 Jahre hinzu. Und ich will dich und diese Stadt aus der Hand des Königs von Assyrien erretten. Und ich will diese Stadt beschirmen um meinetwillen und meines Knechtes David willen. 2. Könige 20, Vers 6.
Hiskia verbot den Gott Götzendienst, zerbrach die Götzen, fällte die heidnischen Wälder. Diese heidnischen Wälder waren auch Städte des Götzendienst. Ne? Zerschlug die eherne Schlange. Sehr interessant, diese Information. Hatten wir schon vor einigen Monate, ne, diese Information, die eherne Schlange, wisst ihr schon, Moses hat sie aufgestellt, damit die Leute von den Bissen der Schlangen geheilt wurden. Und was haben die Menschen dann gemacht? Die haben diese Stück Metall angebetet als ein Götzen. Ganz schrecklich. Und Hiskia ist hingegangen und das dann beendet. Halleluja. Ja, er war ein erfolgreicher Verwalter, er baute einen Staudamm und kanalisierte Wasser an bedürftigen Regionen. Das ist total wichtig, weil das mit der Kanalisation von Wasser, das verändert die Landschaft. Vorher, wo es dann vorher wüstenartig war, kann man dann Landwirtschaft betreiben und so weiter. Das ist total, total wichtige Idee. Die Römer haben das extrem gut gemacht. Aber hier 500 Jahre vor Christus oder 600 Jahre vor Christus hat das auch Hiskia gemacht. Jesaja prophezeite in den Tagen Hiskias und dieser hörte das Wort Gottes. Es gab andere ehrfürchtige Könige in Juda, zum Beispiel sein Enkel Josia, aber Hiskia hat alle übertroffen. Diese Information, Jesaja, ne, hatte ich schon letztes Mal erwähnt, dass die Propheten in einen Block zusammen organisiert wurde, dass nicht alle Bücher des Alten Testaments in einer chronologischen Reihenfolge aufgestellt oder organisiert sind. Das heißt, wir haben die historischen Bücher, wir haben die poetischen Bücher und wir haben die prophetischen Bücher. Das sind Blocks, thematische Blocks. Und darum taucht hier Jesaja hier auf, obwohl er in der Bibel viel nach hinten ist, ne? Aber darum, es geht darum. Darum ist wichtig, dass wir auch mental das organisieren. Nicht denken, ja, Jesaja hat gelebt 100 Jahre vor Christus oder so, weil er fast am Ende der Bibel ist, des Alten Testament ist. Nein, 600 vor Christus. Ne? 650 Jahre vor Christus ungefähr hat Jesaja prophezeit. Und diese Information ist wiederum wichtig, wenn wir jetzt bedenken, Jesaja 53, wo es steht, dass der Sohn des Menschen die Sünden vieler tragen würde, etc. Diese Prophezeiung, Jesaja 53, lest ihr zu Hause über Jesus Christus, wo Jesus Christus da beschrieben wird in jede Buchstabe, 650 Jahre vor Christus. Gut, die Botschaft, wir sind gleich fertig, die Botschaft, die Bücher der Könige, ergänzt von den Büchern der Chroniken. Wir werden sehen, dass die Bücher der Chroniken viele Geschichten von den Büchern der Könige wiederholen. Aber es gibt Gründe dafür. Es gibt Gründe, die wir später studieren werden. Diese Bücher helfen uns, die Arbeit der Propheten zu verstehen. Warum? Es ging hier immer um Gehorsam oder um Rebellion. Israel war meistens oder immer rebellisch, oder die Könige Israels waren immer rebellisch. Nicht die Menschen, aber die Könige waren immer rebellisch. Und Juda war sehr oft rebellisch, manchmal auch nicht rebellisch. Und dafür haben beigetragen, dass die einige Könige nicht so rebellisch waren, die Propheten. Die haben immer versucht, die haben immer aufgerufen, das Volk und der König zur Umkehr, zur Buße oder zur Sündenbekennung. Haben sie immer gerufen. Und wenn wir uns fragen, ja, warum haben die Propheten immer gesagt, lasst eure Sünden, bekehrt euch, kehrt wieder zu Gott. Warum haben sie das gemacht? Dann können wir hier zu 1. und 2. Könige und Chronik gehen und lesen. Was war der Hintergrund? Was war die Geschichte? Was geschah, dass die Propheten das alles predigen mussten? Gott wünschte sich ein heiliges Volk, bis heute so, auch im Neuen Testament. Gott will, dass seine Nachfolger heilig sind. Aber das Volk hat sich immer gegen Gott entschieden. In 2. Könige gingen die früheren Ermahnungen in Erfüllung. Und man kann feststellen anhand der Ereignisse, wie die Leiterschaft des Volkes Gottes es zugrunde richten kann. Einige Botschaften entnehmen wir. Dass die Gefangenschaft, weil die Assyrer, die haben die Israeliten übernommen und haben sie vermischt mit anderen Völkern. Ende der Geschichte. Die Babylonier haben die Israeliten übernommen, haben sie verschleppt, aber sie konnten sich reinhalten. Sie konnten sich reinhalten und zurückkehren zu Juda und zu Jerusalem. Ja? Das waren Strafen Gottes, dass Assyrien und Babylon diese zwei Länder besiegen konnte. Das war eine Strafe Gottes. Und da steht es ganz klar, warum. Ganz klar, die Gründe, warum Gott es erlaubt hat, warum Gott sein Volk in den Händen anderen Imperien hingegeben hat. Und eine zweite Botschaft, was kann die Leiterschaft vom Volk Gottes machen? Das heißt, übertragen auf uns heißt es, viele Gemeinden gehen zugrunde wegen der Leiterschaft. Es hat sich nichts geändert. Die Könige, die waren die Leiter des Volkes Gottes und heute sind die Leiter des Volkes Gottes die Pastoren oder die Gemeindeleiter, ne? Die haben die Verantwortung über das Volk Gottes. Und wenn sie ungehorsam sind, wenn sie rebellisch sind, wenn sie Anstoß zur Sünde vor die Leute legen, das heißt, übersetzt in klar Deutsch, wenn sie jetzt Sünde verharmlosen, weil Sünde zu verharmlosen ist gleich Sünde zu fördern. Verstehst du das? Nein, sei es. Ne? Wenn man sagt, ja, ein bisschen Sünde ist kein Problem, im Grunde sagt man, bitte sündigt. Ne? Und das heißt, das Volk zu verführen, das Volk merkt gar nicht, dass es verführt wird. Aber Gott, er merkt das und er bestraft sowohl die Leitern wie auch das Volk, ne? Das sich verführen lässt. Es gibt einige Schlüsselworte und Sätze, die uns deutlich helfen, die Botschaft dieses Buches zu verstehen. Zum Beispiel der Ausdruck Mann Gottes taucht 36 Mal auf. Gott hatte starke Zeugen. Wenn wir heute so sagen, dieser oder jener ist ein Mann Gottes, welche Bedeutung, welche Schwere hat dieses Wort? Früher war das ein ganz starkes Wort, ein Mann Gottes. Das heißt, jemand, der wirklich Gott vertretet. Und eigentlich sind wir Vertreter Gottes. Und eigentlich sollten wir Männer und Frauen Gottes werden. Ich habe eine lange Zeit diese zwei Wörter, die Übersetzung zweier Wörter gesucht vom Portugiesischen. Varão e varoa. Varão de Deus und Varua de Deus. Das heißt, wie übersetzt man das auf Deutsch? Ein Mann Gottes, eine Frau Gottes. Das hat so eine Betonung. Das heißt, eine Person, die jetzt eine bestimmte Autorität hat, eine geistliche Schwere hat. Es ist nicht irgendeine dahergelaufene Person, sondern ein Vertreter Gottes, eine Person, die intim mit Gott ist. Zwei andere Ausdrücke, die auch sehr oft benutzt werden. Er tat, was böse war in den Augen des Herrn, 21 Mal. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, 8 Mal. Es wurde geurteilt. Jeder König wurde geurteilt. Ob er böse war oder ob er gut war. Das können wir auch übertragen auf uns, dass wir uns fragen, sind wir gut oder sind wir böse? Oder das heißt, unser Einfluss auf andere Menschen, ist das positiv oder negativ? Führen wir andere Menschen, helfen wir andere Menschen, Gott anzubeten oder helfen wir, dass andere Menschen sich von Gott entfernen? Ne? Im Grunde geht es darum. Der nächste Ausdruck, das Wort des Herrn, 25 Mal, wichtig. Gott spricht, die Männer Gottes waren ihrer göttlichen Autorität bewusst. Das Wort des Herrn, Gott spricht, Gott hat ein Machtwort, Gott, und auch heute gilt das Wort Gottes, hat das Wort Gottes Autorität. Und wenn wir jetzt das Wort Gottes aussprechen, sollten wir uns fragen, inwiefern wir bewusst sind, dass dieses Wort mächtig ist. Und der letzte Ausdruck, Zorn des Herrn, 8 Mal, auch wichtiger Ausdruck. Gott ist auch gerecht oder Gott, die Geduld Gottes hat irgendwann auch mal ein Ende, wo Gott sagt, so jetzt ist Schluss, jetzt ziehe ich eine rote Linie. Die Könige und das Volk wollten nicht gehorchen und erweckten die Missgunst Gottes, die auch später zu konkreten Strafen wurde. Dieser Satz ist gut formuliert. Jetzt dieser Satz ist sehr interessant. Die Bücher der Könige fangen mit David an und enden mit dem König Babylons. Sie fangen mit dem Tempel und seiner Weihung an und enden mit seiner Zerstörung. Sie fangen mit den ersten Nachfolger Davids an und enden mit den letzten Nachfolger Davids, befreit aus der Gefangenschaft. Interessant, Zeitspanne. Gut, okay. Ne? Die Bücher der Könige fangen so an und enden so. Fangen so, enden so. Sehr interessant. Halleluja.